Wer oder was ist Tara Humara? Das gesamte Expertenwissen ist heute gefragt. Nicht nur vom Mann mit der, rekonvaleszenten Wade, sondern von euch allen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ich könnte ja direkt diese Frage an dich weiterleiten, Philipp, aber erstmal interessiert mich natürlich Haus der Form. Wie geht's der Wade? Was macht die Wade der Nation?
Ralf, es ist schön, dich zu sehen. Es ist die Frage, die mir wahrscheinlich die letzten Wochen am häufigsten gestellt wird und die ich mir auch am häufigsten stelle. Es ist schon anstrengend fast, dass man sich tatsächlich nur mit einem, einem Gliedmaße des Körpers so intensiv beschäftigen muss. Das war früher anders, weißt du, früher, da konnte man einfach Sport treiben, ohne dass man zu sehr in seinen Körper reinhören musste. Da war man maximal einfach ein bisschen erschöpft danach und heute ist es so
eine... Ich glaube, das ist immer so eine Verklärung, ja, weil ich höre ja auch so von vielen Menschen so aus meinem sozialen Umfeld, ja, ach ey, sonst konnte ich in den Wald gehen und da habe ich überhaupt nichts gespürt und so. Die subtrahieren das alles, ja, weil du hattest doch auch schon ein paar sehr langwierige Verletzungen, du warst jetzt länger nicht verletzt, deshalb ist das natürlich in der momentanen Aufnahme so, dass man denkt, oh mein Gott, ich werde alt und gebrechlich und alles fällt auseinander und so weiter, ja, aber ich glaube, man vergisst es nur gerne wieder, ja, und denkt so, ach, das war alles so toll damals, ja, ich hatte schon früher mal Schmerzen.
Das ist natürlich richtig, also ich habe auch schon die eine oder andere längerwierige Geschichte in der Vergangenheit hinter mir und vielleicht war ich die letzten Jahre auch ein bisschen zu verwöhnt, dass ich wirklich nichts ganz Großes, nichts Ernstes mehr hatte, was mich jetzt irgendwie mehrere Wochen oder Monate beschäftigt hat. Das ist in trotzdem in meinem Alter als Leistungssportler, jetzt nicht, ich will es gar nicht in die Richtung, dass ich zu alt bin, aber ist das ja eigentlich eher ein Privileg sogar. Es gibt ja doch viele Leute, die in dem Alter sind und halt irgendeine Altlast, sag ich jetzt mal, wirklich konstant schon mit sich schleppen und das ist immer so ein bisschen ein, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kenne natürlich auch Kollegen, die ein Ding haben, wo sie immer beschäftigt, wo nie so ein richtiges schmerzfreies Laufen mehr möglich ist und man immer so ein bisschen am gucken ist, dass einfach dieser Brandherd nicht größer wird. Da ableiten muss ich natürlich sagen, da war ich in der Vergangenheit verwöhnt. Ich habe auch schon ein paar größere Sachen gehabt, auch ein paar OPs, die zum Glück schon länger zurückliegen und ich dachte, manche Sachen gut verheilt sind. In der Konstellation mit der Wade haben wir jetzt schon ein paar, ja, man analysiert ja sehr intensiv auch ein paar, ja, vielleicht sagen wir mal ein paar Altlasten gefunden, die der Körper lange Zeit offensichtlich ganz gut wegkompensiert hat, aber vielleicht, dass dann halt so diese Geschichte mit der Wade Anfang des Jahres mit diesem Muskelbündelriss und der damit verbundenen Zwangspause von 3-4 Wochen vielleicht so eine gewisse Altlast, die meinem rechten Fuß vor allem war, weil der ist schon mal ziemlich kaputt gewesen schon lange, lange her, 10 Jahre fast, hat da ein bisschen was aus der Balance gebracht. Denn es ist schon ungewöhnlich, dass wir in dieser kurzen Zeit, in der ich jetzt da, sagen wir mal, ja, das eine Bein nicht so gut belasten konnte und auch sportlich pausieren musste, dass da so viel Muskulatur, das ist optisch erkennbar, aber auch über Krafttests, die wir natürlich jetzt auch regelmäßig durchführen, dass da so viel verloren gegangen ist und zu so einer Disbalance geführt haben zwischen rechts und links, fand ich jetzt schon zunächst mal überraschend. Aber das kann halt auch einfach sein, dass durch diese eine Geschichte und das aus den Fugen geraten ist. Und das ist sowas, wo wir es halt gerade sehr viel nacharbeiten. Also wie gesagt, es vergeht im Prinzip kein Tag, an dem ich nicht irgendwie beim Physio oder bei einem Arzt bin. Und das also ist ja erstmal grundsätzlich schön, dass man die Möglichkeiten hat und so treue Gefährten an der Seite, die da auch natürlich alle Energie reinlegen und das Beste da rausholen wollen. Aber da müssen wir jetzt nicht lange drum rumreden. Ich meine, wir haben da jetzt einfach dieses Frühjahr sehr viel mehr Zeit und Energie in Themen Rekonvaleszenz und Gesunderhaltung stecken müssen, statt ins Training. Das sieht jetzt momentan wirklich nicht so gut aus. Und ich denke, ich muss mir auch am Wochenende mal da nochmal mich ein bisschen mehr in mich gehen, ob das alles noch Sinn macht für die nächsten 4 Wochen, weil viel Formaufbau ist nicht. Ich meine, ich kann 4 Minuten laufen und ich bin gerade sehr froh und glücklich und dankbar, dass ich laufen darf. Heute Morgen sogar im Regen und ich habe mich trotzdem gut gefühlt, weil heute Morgen mal beim Laufen nicht so viel wehgetan hat, aber vielleicht gerade, weil ich so verwöhnt war in den letzten Jahren, zumindest als Leistungssportler, ich möchte hier nicht grundsätzlich propagieren, dass man mit Schmerzen laufen sollte, zum Thema Leistungssport und wenn man das halt über einen sehr langen Zeitraum macht, kenne ich eben genügend Kollegen, die immer mit Schmerzen laufen Und das ist ja grundsätzlich mal nichts Erstrebenswertes. Und natürlich hoffe ich, dass ich auch noch ein paar Jahre habe sozusagen. Aber klar, das ist ein Altersthema. Ich hätte da früher drüber gelacht mit 20. Aber wenn ich heute die Wahl habe, oder manchmal hat man ja nicht die Wahl, aber zu überlegen, machst du das jetzt noch weiter mit der Brechstange sozusagen? Hauptsache, dass du sowas irgendwann noch lange weitermachen kannst, auf die Gefahr hin, dass du dann irgendwie immer mit Schmerzen trainieren musst, dann ist es für mich nicht erstrebenswert, weil es für mich auch nicht, hat ja nichts damit zu tun, wer ist hier der Härteste und wer kann sozusagen den meisten Schmerz aushalten. Das hätte man früher in jüngeren Jahren wahrscheinlich tatsächlich auch gemacht für gewisse Ziele. Und heute, ich habe es heute zum Jan gesagt. Ich war heute Morgen bei Jan, den ja unsere Zuhörerinnen und Hörer ja kennen. Ich habe es heute Morgen zu Jan gesagt, auf der Physiobank gesagt, du Jan, ich war heute Morgen das erste Mal wieder sowas wie fast schmerzfrei. Und wir reden da von lächerlichem Tempo, also für mich jetzt zumindest. Ich bin einfach heute Morgen laufen gegangen. Ich glaube, ich habe mit 4:10 angefangen. Am Ende waren wir irgendwie bei 4-Minuten-Tempo. Es hat geregnet, es war echt richtiges Scheißwetter. Und trotzdem muss ich sagen, es hat sich so gut angefühlt. Ich war fast der einzige Mensch draußen, der heute laufen war. Und ich habe fast nichts gemerkt an Wade und Ferse. Und das war so ein schönes Zufriedenheitsgefühl, zurückzukommen, dass man so mit seinem Körper noch nicht wieder eins war, aber so als ob man so einen Schritt aufeinander zugegangen ist. So hat sich's für mich angefühlt. Und
muss also mal pass gucken. Auf, ich muss jetzt an verschiedenen Stellen mal eingreifen. Ja? Ich relativiere ja gerne. Ne?
Ja.
Also erstens speichere schon mal das Gefühl ab, ne? Weil das ist ja das Wichtigste überhaupt, ja, weil diese positiven Gefühle sind sicher auch geeignet dafür, deine wie auch immer gearteten Missstände körperlicherseits zu regenerieren oder zu helfen, die zu regenerieren. Ja, weil du hast ja einen Hormonausstoß. Ja? Gleich, wenn du irgendein Zufriedenheitsgefühl hast, hast du einen Hormonausstoß. Ja, schon wenn man lächelt, ja, nur durch das Anspannen spezifischer Muskelgruppen durch Lächeln hat man einen Ausstoß an positiven Hormonen, die zum Beispiel auch dazu beitragen können, Entzündungssituationen zu verbessern. Das ist alles, muss man auch dran glauben können, wie auch immer, aber auf jeden Fall mal speichern, ne? Also, dass nicht dieses Gefühl, alles scheiße, überhand nimmt. Ja, weil da steigern, ich will jetzt nicht sagen wir Deutschen, aber vielleicht schon so wir Mitteleuropäer uns ja gerne rein, ne? Alles schlecht, ja, früher besser, jetzt alles schlecht.
In das Alter komme ich auch schon langsam.
Ja, ich bin wirklich drauf und dran, häufiger, und das habe ich nicht oft, ich will nicht sagen, habe ich noch nie gehabt, sondern das habe ich nicht oft, dass ich wirklich Nachrichtensendungen ausschalte, weil es mir zu bluesig daherkommt. Es ist mir wirklich, ich habe da gar keine Situation, dass ich denke, oh ja, das ist doch mal eine Idee, ja, oder da könnte es hingehen oder da geht es weiter oder so. Ja, die Beispiele sind alle so tief depressiv, ja, alle Kinder leiden ganz furchtbar und alle Menschen leiden ganz furchtbar, wir müssen gar nicht diskutieren. Pandemie heißt Pandemie, weil sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind. Milliarden im Zweifel auf der ganzen Welt. So, jetzt können wir mit Problemlagen, und wir haben es hier mit einer schwierigen Problemlage zu tun, so umgehen, dass wir sagen, okay, alles ist schlecht, oder wir können die positiven Dinge, ja, wir sind Chancensucher, haben wir irgendwann mal festgestellt, stimmt, also Philipp und ich, ja, und so sehe ich das halt sowohl in der großen Betrachtung einer Pandemie, ja, dass man jetzt nicht blind sein muss vor Dingen, die vielleicht nicht so ideal laufen, das ist ja klar, aber trotzdem Chancen sehen. Ja, weil wenn wir wollen, dass wir ein zufriedenes Leben, einen zufriedenen Tag haben, dann müssen wir zumindest versuchen, die Situation zu sehen. Ja, und ich sehe jetzt zum Beispiel, dass es zumindest heller ist als Regenwetter bei dir im Hintergrund. Ja, könnte es sein, dass der Regen vorbei ist.
Es hat aufgeklärt, tatsächlich ein bisschen. Es
ist, siehst du?
Wir haben auch Plus
uns,
gerade jetzt.
Bei uns dasselbe, aber gut, das ist ja, dass es in Köln so ist, ist ja klar. Ja, also blauer Himmel, aber Windstärke 8 bis 9, würde ich sagen, in Böen über 100, also relativ windig. Ja, soll auch den ganzen Tag so bleiben. Nicht ganz ideal für Waldlaufen, ja, weil fliegende Bäume.
Ja, kann passieren, also.
Ja. Ja, aber ich muss auch noch laufen heute und hoffe auch, dass ich mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause komme. Sicher nicht mit einem 4-Minuten-Pace. Ja. Und darf ich nochmal, weil du ja sagst, ja, das ist ja gar nichts, darf ich nochmal daran erinnern, Kawauchi, ja, der Mann, der 200 Marathons unter 2,20 gelaufen ist.
Aber der läuft halt auch jede Woche einen Marathon. Das ist ja auch mein Problem aktuell, dass das nicht der Fall ist.
Es sagt ja keiner, dass du das am Sonntag nicht machen kannst. Aber der läuft 5 Minuten. Das ist sehr, 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 sehr viel langsamer als das, was du da gerade machst.
Ja.
Ja? Also wenn du schon sagst, ja, man muss ja auch mal neue Wege erkunden, dann ist das ja auf jeden Fall mal ein neuer Weg. Ja, wozu das führt, ist ja eine ganz andere Frage. Ja? Aber ja. Man muss ja die kleinen blauen Stellen am Himmel sehen, wenn sie denn da sind, ja, und die kleinen positiven Ausschläge sehen, wenn sie denn da sind. Ist doch klar, weil was willst du machen? Willst du dich vergraben und Kopf unter die Bettdecke stecken? Ja, kann man machen, kann man auch mal machen, ist auch mal in Ordnung. Aber dann mal wieder gucken, wo man mal wieder ein Stück blau sieht, oder?
Das ist vollkommen richtig. Was allerdings häufig unterschätzt wird, und das ist natürlich so als menschlicher Reflex natürlich total normal und auch ja auch eigentlich nett und gut gemeint, ist, dass ich den Eindruck habe, je länger man auf einem, sagen wir mal, Profi-Level Sport macht, und natürlich ist es ganz normal, dass es dann Rückschläge gibt und es ist ganz normal, dass auch Verletzungen kommen und sowas. Und ich glaube auch, dass du nämlich vorhin auch recht gehabt, man verdrängt vieles von dem, was man, oder vergisst, sagen wir mal eher vergisst es. Verdrängen ist ein aktiver Prozess, ich würde sagen, vergisst es, wie durch was für Schwierigkeiten man sich da vielleicht auch schon zurückgekämpft hat. Aber ich habe schon das Gefühl, mit jedem Mal mehr wird es immer schwerer. Und das ist genau das andere. Die meisten Leute sagen ja, du hast dich schon aus so vielem zurückgekämpft. In der Intention, es geht ja immer leichter, weil der Weg ist bekannt. Es ist genau unterschiedlich, genau das Gegenteil ist der Fall eigentlich. Vor allem, je besser du irgendwann mal bist, desto schwerer wird es ja, wenn du eine längere Pause oder Verletzungspause oder was auch immer hast, sich an diesem Niveau wieder an, also dahin zu entwickeln. Und das habe ich schon das Gefühl, zumindest jetzt in der letzten Zeit, wo man halt sehr viel mehr sich nicht mit Training und sportlicher Entwicklung befassen konnte, sag ich jetzt mal, so wie man das vielleicht gewohnt war. Sondern eher mit Scherbenhaufen zusammenkehren und gefühlt versuchen, wieder an einen überhaupt mal gesunden, gesunden Körper hinzubekommen oder einen starken Körper auch hinzubekommen. Da habe ich schon auch das Gefühl gehabt, boah, kostet mich gefühlt gerade so viel mehr Energie, als wenn ich 200 Kilometer Wochen trainieren müsste. Weil das natürlich klingt sehr romantisch, aber eine rein positive Beschäftigung ist. Natürlich ist nicht jeder Tag super und es gibt auch viele Trainingseinheiten, die tun weh, aber du spürst ja nicht von Tag zu Tag, aber vielleicht von 2-3 Tagesblöcken zum nächsten 2-3 Tagesblock, es passiert ja was mit dem Körper, es geht in die richtige Richtung. Dann ist, glaube ich, so diese, wie soll ich sagen, diese Spirale natürlich aufsteigen. Natürlich bist du dann bereit, auch dafür zu leiden und sehr hart zu trainieren, weil du ja merkst, es geht voll voran. Genau was letztes Jahr bei mir eigentlich der Fall war. Wenn du jetzt aber ständig nur damit beschäftigt bist, an 5 Stellen rumzudoktern und zu gucken, gestern wieder mal ein MRT gemacht zur Kontrolle, andere Baustellen angeguckt, du hast das Gefühl, du versuchst so viele Puzzleteile gerade überhaupt mal zu finden und wieder zusammenzusetzen zu einem Ganzen. Das finde ich gerade so viel anstrengender als das, was man sonst eigentlich als Sportler macht, nämlich einfach hart trainieren.
Ja, dir fehlen halt diese beiden anderen Trainingsformen, Schwimmen und Radfahren, weil dann könntest du es darauf verlagern.
Könnte man das ein bisschen ausgleichen, ja.
Genau, weil wir uns ja heute auf eine weitere, wie soll ich sagen, Entdeckungsreise begeben wollen, nämlich in Richtung einer anderen Laufkultur. Wir haben ja auf Japan geschaut beim letzten Mal, hat übrigens bei euch zu Hause für viel Anklang gesorgt, also für viel Interesse, weil das ja wirklich eine ganz andere Herangehensweise ist. Wollen wir uns heute nach der Anregung eines Hörers mit Mexiko beschäftigen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch da die ein oder andere, zumindest mal spannende Anekdote gibt. Und ich nehme es vorweg, es hat sogar mit Triathlon zu tun. Ja, und sogar mit Ironman Triathlon zu tun. Also mit der soll ich jetzt sagen, edelsten Form? Nein, der wahnsinnigsten Form des Triathlonsports. Ja, und weil du das eben gesagt hast mit dem Mindset, ja, mit dem Kopf, ja, was macht der eigentlich mit mir? Einen, den ich da wirklich sehr gerne verfolge und sehr bewundere, ist Lionel Sanders, der Kanadier, der am Freitagabend gegen Jan Frodeno in Miami gestartet starten wird, ja, also wir zeichnen ja vorher auf, wenn ihr das nach Freitagabend hört hier, dann sind die schon gegeneinander gelaufen.
Hallo, alle 100.000 Hörer pro Folge hören direkt um 7 Uhr spätestens unseren Podcast, Ralf.
Ja, 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 spätestens. Ja, also schon viele, aber nicht alle. Also das ist jedenfalls ein Mensch, der sehr viel gehadert hat mit sich und seinen Fortschritten und sich schon für vollkommen unfähig erklärt hatte, weil er bei seinem letzten Rennen 2019 in Hawaii vollkommen durchgereicht wurde, weil er viel zu hart Rad gefahren ist, um seinen Lieblingsrivalen Jan Frodeno irgendwie einzuholen und irgendwie in eine Rennsituation gegen den zu kommen, hat er aber nie geschafft, zu keinem Zeitpunkt. Ja, und hat sich komplett zerstört, mental und körperlich komplett zerstört, um irgendwie dahin zu gelangen. Und war so komplett down, dass er einfach gar nicht mehr wusste, was er tun sollte. Und hat sich dann aufgrund eines Kommentars bei seinen YouTube-Videos wieder, sagen wir mal, zumindest in einen Status versetzt, der es ihm erlaubt, wieder an Fortschritt zu denken. Ja, wie kam das? Er macht da so eine YouTube-Videoserie.
Sehr beeindruckend auch teilweise, was der da so in seiner Pancake trainiert.
Also das ist auch teilweise total crazy stuff gewesen in den letzten Jahren. Aber jetzt letzten Jahr ist das also aus meiner Sicht zunehmend kreativ, spannend und wirklich, wirklich, wirklich spannend, ja. Aber erstmal zu diesem Mindset, ja. Er hatte eine Serie, die heißt Sucking at Swimming. Ja, weil er sich halt für den weltschlechtesten Schwimmer unter den Triathleten hält. Ja. Er ist kein besonders guter Schwimmer. Okay, Punkt. Ja. So, der hat er sich so runtergeredet, dass er schon seine Serie so nennt. Ja, seine YouTube-Serie so nennt. Daraufhin hat ihm einer geschrieben und hat ihm ein Buch empfohlen. Und dieses Buch heißt Growth Mindset. Ja, also Growth as in Wachstum. Ja. Ja. Und das ist halt so spannend, dass man halt selber erkennt, wo man sich verbessert. Ja, selber erstmal den Kopf so drehen muss, dass man erkennt, wie kann ich mich wohl verbessern. Ja, also eine ganz, ganz spannende Herangehensweise. Und ich habe das Gefühl, dass er sich wieder ganz schön nach vorne gekämpft hat. Hat übrigens alles umgedreht, was er in den letzten Jahren so gemacht hat. Und hat in diesem Jahr eine ganz interessante, ob das aufgeht nachher, weiß kein Mensch, aber eine ganz interessante Aufteilung gemacht, nämlich sein Jahr in vier Viertel geteilt und hat trainiert das erste Viertel des Jahres, ja, um das mal zu übersetzen in das, was du machen würdest, trainiert wie ein Mittelstreckler, wie ein 850 Meter Läufer.
Okay, kürzere,
ja,
kürzere
also Sachen. Wie ein Sprintdistanz Triathlet. Hat jetzt die zweite Hälfte des ersten Halbjahres, also die zweite Quartal praktisch, trainiert wie ein Triathlet, der eine olympische Distanz macht. Also übersetzt ins Laufen wäre das 5.000, 10.000 Meter Läufer. Ja? Und das hat er jetzt gerade abgeschlossen, dieses Kapitel. So, und jetzt mal als Idee, der läuft dann halt immer so 5.000 Meter Tests, um herauszufinden, bin ich jetzt besser geworden oder was hat sich verändert, ja. Und er ist im letzten Jahr, er macht dann halt zweimal 5.000,
okay,
ja, als Test, ja. Und ist im letzten Jahr 16,40 und 16,37 oder sowas gelaufen, was schon nicht so schlecht ist. Ja, also wir reden jetzt nicht von Spikes auf der Bahn, sondern wir reden von Turnschuhen, ja. Und im letzten Jahr ist er die irgendwo auf der Straße gelaufen. Und in diesem Jahr ist er 15,24 und 15,32, also über eine Minute schneller gelaufen.
Das ist sehr beeindruckender Fortschritt.
Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, logischerweise. Ja, für jeden, der läuft, ist klar, wenn man sich in dem Bereich um so viel verbessert, ist das halt eine ganz, ganz große Verbesserung. Ja? Übrigens, um die Schuhfrage nochmal zu klären, der hat keinen Schuhvertrag. Der probiert alle möglichen Schuhe aus. Ja. Also ich glaube jetzt, klar, es sind Carbon unterstützte Schuhe. Also ich glaube, er ist einen mit den Hoka gelaufen und einen mit den Nikes gelaufen. Mhm. Also die Form ist jedenfalls da. Er kann das so laufen. Ja. Also ganz, ganz spannend, diese Herangehensweise. Aber ich glaube, dass es wesentlich gesteuert ist durch dein Mindset. Also dadurch, wie du Dinge angehst, ja. Selbst aus Niederlagen eine Stärke zu gewinnen und zu sagen, so, was habe ich jetzt gelernt heute? Ja, also nach einem Trainingstag zu sagen, okay, wie fühle ich mich? Was war heute Tango und was nehme ich daraus mit? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja, und der Typ ist halt auch schon eine Weile dabei. Für alle, die
den wir können den ja verlinken, so oder in den Shownotes seinen YouTube-Kanal zumindest. Den finde ich nämlich auch sehr spannend.
Ich kann das Video mal, wo er vor allen Dingen über dieses Growth Mindset redet, mal verlinken.
Ja.
Wer den jetzt aus der Laufgemeinde nicht so kennt, der Typ, wenn man den laufen sieht, denkt man, okay, ruf mal einer einen Krankenwagen, ja, weil der humpelt.
Ja.
Ja, also du denkst, der hat irgendwie eine alte Kriegsverletzung oder was.
Hatte er nicht mal was mit der Hüfte auch oder irgendwie irgendwas?
Nee, weiß nicht. Eigentlich nicht.
Okay.
Eigentlich nicht. Okay. Also so eine richtig erklärbare Nummer nicht. Er hat halt einfach eine Laufarithmetik, die absurd ist, ja, weil manchmal sieht es aus, als würde er ganz schlimm hinken, dann wieder so, als würde er auf dem einen Bein halb springen. Also ganz schräg, ganz schräg. Ja, und der Typ kommt eigentlich vom College her, vom Cross-Country-Laufen und vom Hindernislaufen.
Ah, oh, okay.
Ja, also bevor der Triathlon gemacht hat, hat er das gemacht. Nach dem College hat er aber erstmal eine Hardcore-Drogenkarriere hinter sich.
Das hatte ich mal gehört,
also der war ziemlich hart kokainabhängig.
Oh, krass.
Ja, und hatte dann tatsächlich einen Schlüsselmoment, wo er auf dem Stuhl in seiner Garage gestanden hat und einen Ledergürtel um den Hals hatte, ja, weil er tatsächlich kurz davor war, sich das Leben zu nehmen.
Oh, krass.
Und hat dann für sich gedacht, okay, ich kann es meiner Mutter nicht antun, und hat dann von da aus sein Leben komplett umgedreht und ist halt in Richtung Triathlon marschiert. So eine gewisse Grundbesessenheit, ja, die einem suchtähnlichen Potenzial nicht ganz fremd ist, findet man durchaus bei Menschen, die sehr in so Langstrecken und Ausdauerextremen unterwegs sind. Ja. Also da sind, sagen wir so Suchtpotenziale sind nicht zu unterschätzen.
Habe ich in meinem Buch, glaube ich, auch mal in einem Kapitel gestreift, dass ich gesagt hatte, und das ist auch, glaube ich, so. Ich glaube, das weiß Barbarei auch. Also dadurch, dass ich so ein in der Hinsicht teilweise, also bei mir gibt es so wenig so halbe Sachen, es ist bei mir immer, es gibt immer nur so schwarz und weiß, Extreme einfach. Und ich habe auch das Gefühl, ja, dass man so einen, wie soll ich sagen, Suchtpotenzial in sich trägt, dass man Sachen halt immer nur sehr extrem und exzessiv machen kann. Wovor ich auch ein bisschen Angst habe, muss ich sagen, weil irgendwann ist diese Sportphase ja mal vorbei. Also wo man halt diese, wie soll ich sagen, diese unterschwelligen Gegebenheiten kanalisieren kann in von mir aus exzessiven Profisport in der Zeit, jetzt zumindest die letzten 15 Jahre. Aber man muss natürlich was finden nach dieser Phase, mit der man das füllen oder ausgleichen kann. Ja.
Man kann auch exzessiv Briefmarken sammeln.
Ja, das ist bestimmt
der nächste Schritt bei dir, oder?
Nee, das ist bestimmt der gleiche Stimulus, wahrscheinlich Briefmarken sammeln.
Ja, man kann auch Bergsteigen gehen oder, keine Ahnung, tieftauchen oder...
Es muss, glaube ich, mit Endorphinen verbunden sein. Also Endorphinen, das ist jetzt kein Geheimnis und ist ja auch jetzt ernst gemeint. Also ich glaube, das hat ja schon auf jeden Fall, wie du sagst, das hat ja im Körper, haben Endorphine logischerweise sehr viel positive Wirkung, aber hat auch einen gewissen Drogencharakter in dem Sinne, dass es natürlich sich so gut anfühlt, dass man das halt häufiger haben möchte. Und natürlich ist Sport eine in dem Fall gute Möglichkeit, dass man dem vielleicht auch so nachkommen kann. Das Problem ist natürlich, wie bei vielen Drogenabhängigen, ohne dass ich da jetzt aus eigener Erfahrung groß mitreden könnte, aber man muss ja, um die gleiche Wirkung zu erzielen, immer mehr als Drogenabhängiger logischerweise immer mehr Substanz konsumieren. Als Läufer ist bei mir jetzt schon so das Limit, glaube ich, was man an sportliche Aktivität reinstecken kann, schon ziemlich ausgereizt, glaube ich. Und ich glaube, sowas wird schon schwer, jetzt sagen wir mal, durch Briefmarken sammeln ersetzen, aber vielleicht muss ich später aus Flugzeugen springen und keine Ahnung, irgendwie sowas anderes suchen.
Aber also am besten mit so einem Ding
auch. Ja, wäre nicht schlecht, wenn es schon mitten dran wäre. Ja.
Ist das überhaupt was du dir vorstellen kannst? Also jetzt mal
Thema. Das war jetzt was Abstraktes. Also mein Bruder hat das, glaube ich, sich zum 18. Geburtstag von meinen Eltern schenken lassen. Und ich bin was ich ganz gerne früher gemacht habe, natürlich in jüngeren Jahren, da hat man jetzt in letzter Zeit ja auch nicht so die Gelegenheit dazu gehabt. Also alles, was extrem ist in so Freizeitparks, Achterbahn, Freefall Tower, sowas fand ich alles geil. Witzig ist aber trotzdem, dass ich zum Beispiel so ein Bungee-Jumping-Ding oder aus dem Flugzeug springen da ist bei mir irgendwie trotzdem, habe ich nicht so ein gutes Gefühl bei. Also ich weiß auch nicht, es ist das rational nicht zu erklären, aber da habe ich eine gewisse Hemmschwelle. Aber vielleicht muss man die auch mal überwinden.
Also muss sicher nicht. Ja,
wäre mal ein Versuch wert vielleicht.
Diese ganzen Achterbahnen zum Freefalls und sowas finde ich auch super.
Ja.
Ja. Wenn ich unten davor stehe und gucke, wie meine Frauen da hochgehen. Also ich habe da gar keinen Vertrag mit.
Ist genau andersrum bei uns. Also bei Barbara ist es genau gleich wie bei dir. Die sagt auch, ja, mach was du, also viel Spaß, aber.
Nee, also null, aber null Vertrag. Und also die Mädels machen das. Meine Große auch nicht, aber die Kleine und Mary, die machen das. Und naja, ich sage auch immer, ja.
Wer es braucht.
Ja, aber erzählt mir nachher nicht, euch sei schlecht. Ja. Und warum ihr jetzt vorher diesen roten Apfel und das Popcorn essen müsst, ja. I don't know. Ja, das ist euer Problem. Ja, bitte nicht jammern nachher. Das ist alles gut. Ja, aber deshalb, das kommt bei mir gar nicht vor. Bungee-Jumpen ist für mich ganz weit weg. Ja, einmal habe ich mal drüber nachgedacht, da war ich tatsächlich in Thailand. Mhm. Und da gab es eine Brücke, Bungee-Station, oder? wo man in so einem kleinen Tal in einen Fluss dann halt
sowas ist auch krass.
Weil das nicht so hoch aussah, ja, weil, sagen wir mal so, irgendwo auf einem Parkplatz mit so einem Kran, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ja. Aber sagen wir mal, in so einem Urlaubsmoment lauschig und so, das war mal einmal die Situation, wo ich drüber nachgedacht habe, als ich aber dann auch wieder verworfen habe. Ja, also das ist nicht der Punkt. Aber das mit den Endorphinen ist natürlich tatsächlich schon ein Problem. Ja, also wenn man so gar nicht mehr in der Lage ist, Sport zu treiben, ist nicht schön, ne?
Also, ich sag mal so, noch später, und das hoffe ich natürlich bei mir, wenn man später noch gesundheitlich so beieinander ist, also überwiegend natürlich jetzt vom Bewegungsapparat, dass man auch noch laufen kann, dann ist das, glaube ich, schon extrem viel Lebensqualität. Wie gesagt, hatten wir in anderen Folgen schon drüber gesprochen, dass man natürlich auch ganz andere Sachen für sich läuferisch entdecken kann, also wo halt jetzt nicht die Stoppuhr am Handgelenk extrem entscheidend ist, sondern vielleicht mehr so dieses Adventure-mäßige mehr in der Natur sein. Aber ich glaube, also beim Sport habe ich schon oft den Eindruck, dass es halt an dem Extremen liegt, dass der Endorphinausschuss höher wird. Zumindest aus meiner Erfahrung. Da kann ich natürlich nur für mich sprechen, kann bei anderen Menschen, schreibt uns gerne, wie das bei euch ist. Würde mich tatsächlich auch interessieren. Aber das liegt, glaube ich, schon sehr nah dran, auch sich zu überwinden und so gewisse körperliche Grenzen zu verschieben. Und das hängt natürlich auch mit einem gewissen Leiden in dieser Phase zusammen, weil danach ja das Endorphin so eine Art Belohnung ist, dass du es geschafft hast. Und das wird es bei mir später ja auf jeden Fall nicht mehr geben. Also das ist ja mal unbestritten. Also dieses ganz extreme Leistungsbezogene und sich komplett aus dem Leben schießen bei irgendwelchen Rennen, das wird es ja auf jeden Fall nicht mehr geben.
Triathlon.
Ja, okay, aber da scheitere ich ja schon dran, dass ich in der ersten Disziplin erstmal ertrinken werde.
Für dich
wird erstmal so eine Nahtoderfahrung.
Musst du dich anstrengen. Das heißt nicht, dass du schnell schwimmst, aber du musst dich stark anstrengen. Ja. Ich hab einen Kumpel, ja, der arbeitet in der Produktion bei großen Fernsehübertragungen, aber vor allen Dingen bei vielen Fußballspielen. Mhm. Und das ist ein sehr guter Läufer und ein exzellenter Radfahrer und ein mehrfacher Ironman. Und zu Beginn seiner Triathlon-Karriere konnte der eigentlich nicht schwimmen.
Okay.
Ja, der konnte Brust schwimmen.
Ja, da bin ich so auf dem Level ungefähr.
Ja, und der hält den Weltrekord. Ja,
im Schmetterling.
Auch das gibt es, jetzt pass auf. Ja, in den meisten Menschen, die er überholt hat bei einem Ironman.
Wird sowas gemessen irgendwie?
Es wird gemessen.
Wie messen wir
das? Alles gemessen, ja. Also ist ja auch nicht so schwierig, weil der kommt halt kurz vorm Cut hinten raus, weil er Brust schwimmt.
Wirklich? Ja. Geht das also mit
jetzt
dem Neo?
Jetzt nicht mehr, aber er schwimmt immer noch schlecht. Oh, okay. Ja, aber da zu den Anfangszeiten ist er Brust geschwommen.
Okay, krass.
Schwimmbar 3,8 Kilometer Brust, da platzen dir die Arme. Das ist Wahnsinn. Sagen,
ich bin mal Kilometer vielleicht geschwommen, aber...
Ich würde definitiv nicht ankommen. Ja, definitiv. Also erstmal das Schwimmen zu können, ist schon ein Punkt.
Ja, absolut.
Und dann ist er aufs Rad und dann ne, von wegen Endorphine, ja. Er weiß ja, dass er nicht gut schwimmt. Ja, so ähnlich wie Sanders, ja, sucking at swimming. Aber er weiß auch, danach wird er die gesamte Strecke bis ins Ziel nur Menschen überholen.
Okay, das ist natürlich schon ein befriedigendes Gefühl.
Ja, das ist halt schon auch geil, ja. Und ich glaube, irgendwas so um die 1600 oder 1700 Leute hat er dann überholt.
Wahnsinn, okay, krass.
Ja, und so, das heißt, du fährst fährst und läufst die ganze Zeit an Leuten vorbei. Mhm. Stundenlang. Mhm. Das musst du dir mal überlegen. Stundenlang dieses Gefühl. Ja, ich komme jetzt hier, bin schneller als wie du. Ja, und das ist jetzt auch nicht so schlecht. Gut, die ersten 2 Stunden sind ein bisschen zäh.
Ich wollte gerade sagen, bis du aus dem Wasser mal raus bist, ist halt
hart. Um es mal vorsichtig zu sagen, die sind ein bisschen zäh, die ersten 2 Stunden. Aber danach ist das dann schon ein großer Spaß.
Ja. Krass.
Sag mal, wo wir gerade bei diesen besonderen Langstrecken, wie soll ich sagen, Herausforderungen, Qualitäten und Späßen sind, wollen wir den kleinen Exkurs nach Mexiko mal eben machen?
Ich bin gespannt. Also wir haben das vielleicht als Einordnung für unsere Zuhörerschaft. Es war auf Instagram, meine ich. Da gab es ja auch noch unter dem Beitrag zur letzten Folge 1-2 Nachfragen. Erstmal zu Japan. Ich glaube, es ging um den Trainer, hattest du ja auch aufgelöst dann, über den ja. wir gesprochen hatten, nochmal den Namen. Aber es gab auch Fragen zum Thema Mexiko und wie das mit der Laufkultur dort so ist. Und da hat Ralf tatsächlich die Zeit genutzt und recherchiert. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, was er da zutage gefördert hat. Mir, das kann ich erstmal vielleicht schon vorwegnehmen, Mexiko ist mir ein Begriff, weil es natürlich große Teile des Landes sehr hoch liegen und dadurch natürlich auch für Höhentraining geeignet ist. Ansonsten war es das ungefähr mit meinem Wissen über Mexiko und Laufkultur. Ich weiß, dass früher viele Athleten da auch durchaus aus Deutschland, ich glaube vor allem aus der DDR, auch hingeflogen sind zum Höhentraining auch. Und inzwischen immer noch die Geher, glaube ich auch. Also ich glaube, Christopher Linke und so, die waren da auch schon häufiger mal. Und
ja, Gehen ist ja auch ein Wettbewerb der Leichtathletik, der in Mexiko einen hohen Stellenwert hat.
Absolut, da gibt es immer wieder sehr gute Athleten und Athletinnen. Ich überlege gerade noch, wer in Wien habe ich denn? Ich habe letztes Jahr erst noch jemanden getroffen, der meinte, er war da. Ach ja, der ist der Norweger.
Erstmal sagst du mir jetzt mal mindestens einen berühmten mexikanischen Läufer.
Da kenne ich nur die natürlich aus der jüngeren Vergangenheit, deswegen, mir fällt aus dem Stegreif nur Juan Luis Barrios ein, der wahrscheinlich immer noch aktiv ist, der dürfte ein paar Jährchen älter sein als ich, aber der vor allem, ich würde mal sagen, so vor 5, 6, 7 Jahren sehr gute 10.000 Meter Zeiten gelaufen ist, also im 27er Bereich, meine ich, vielleicht sogar 27.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir jetzt Philipp Flieger sich weiter tief ins Nirvana reden lassen oder soll ich direkt eingreifen?
Ist ja, der ist doch Mexikaner,
an
oder?
An dieser Stelle mit einem Pfiff.
Ist kein Mexikaner? Juan Luis Barrios?
Also erstmal heißt zumindest der Barrios, der im Laufkreisen irgendwas kann, Arturo. Ja?
Echt? Okay.
Und Arturo ist 2 Jahre älter als wie ich. Also nicht mehr ganz dein Alter.
Jetzt muss ich aber während der Ralf hier, muss ich mal kurz hier gleich mal am Handy nochmal nachschauen.
Also mit Arturo Barrios beschäftigen wir uns gleich.
Hier,
Philipp,
recherchiert
mal.
Hier, ich zeige das mal in die Kamera rein.
Ah, verstehe, ja.
Der ist Jahrgang 83, also ein bisschen älter, ja. Aber jetzt gucken wir mal, was der konnte. Nicht, dass ich jetzt den kompletten Wuchs erzählt habe, aber gut, der ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber 27, 28, ach, 2012,
das ist nicht so
Wageningen.
Das ist, ja, du bist rehabilitiert. Ja? Auf Arturo Barrios kommen wir gleich zu sprechen, weil ich.
Der ist wahrscheinlich direkt Olympiasieger oder sowas.
Ein sehr persönliches Ereignis verbinde.
Okay.
Aber zunächst mal zu unserer Eingangsfrage. Wer oder was ist eigentlich Tarahumara? Philipp war in unserem Vorgespräch sofort auf der richtigen Fährte. Dann habe ich ihn ganz kurz verunsichert und er war sich nicht mehr so sicher.
Ich war mir überhaupt nicht sicher. Man muss ja immer so tun, auch bei völliger Ahnungslosigkeit, immer erstmal so tun, als ob man Ahnung hat.
Aber du warst ja nicht komplett ahnungslos und hast gesagt, das ist ein Pickel zum Bergsteigen, ja, oder keine Ahnung, ja, ein Flug für die Feldarbeit, ja, sondern du warst ja schon relativ nah dran.
Ja, ich hatte mal die Vermutung geäußert, dass es möglicherweise ein indigenes Volk aus Mexiko ist, aus früheren Jahren wahrscheinlich, und dass die wahrscheinlich eine hohe Affinität zum Laufen hatten, vielleicht aus Jagdgründen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich glaube zumindest, deswegen bin ich in diese Richtung abgedriftet. Ich dachte, ich hätte sowas im Zusammenhang mit Mexiko mal irgendwo gelesen, dass es da so wie so Maya-Kulturen irgendwie auch Völker gibt, die oder zur Jagd, ich glaube zur Jagd irgendwie auch sehr weite Strecken immer gelaufen sind, aber vielleicht bin ich auch komplett falsch.
Nein, du bist schon sehr, sehr richtig und an der Stelle sieht man immer mal wieder, lesen lohnt sich.
Ja, absolut.
Genau, ja, also die Tarahumara sind tatsächlich ein indigenes Völkchen im Norden von Mexiko.
Aus bergigen Regionen
Oder? Ja, ja. Also auf jeden Fall hügelige Regionen, okay, ja. Aber auch in einem wüstenähnlichen Klima.
Ah, okay.
Gibt immer noch so 50.000 bis 70.000 Angehörige dieser Ethnie, die auch tatsächlich immer noch sehr stark traditionell unterwegs sind, also sehr viel noch von Landwirtschaft und solchen Geschichten leben.
Mhm.
Und ja, das hat schon mit den alten Jagdgewohnheiten zu tun, wobei das ja ein Grundelement der menschlichen Urbewegung war. Ja, also wir sind ja zu langsam, um Tiere auf kurze Distanz zu jagen. Ja, und für die allermeisten Tiere sind wir auch zu schwach. Ja, also die sich jetzt irgendwie lohnen würden. Also was haben urzeitliche Menschen und auch die Tarahumara gemacht?
Die haben die wahrscheinlich so lange verfolgt, bis die irgendwann vor Erschöpfung...
Die haben die so lange verfolgt, bis die halt umgefallen sind.
Okay.
Ja, also hetzen, ja, so lange anderen Lebewesen hinterher hetzen. Ja, also Treibjagd ist ja etwas, was daraus dann entwickelt wurde in fortschreitender Kultur, dann eben auch mit Hunden, Pferden etc. Aber die haben es halt... noch sehr, sehr lange in Form von einfach hinterherlaufen gemacht. Ja, aber nochmal, das ist durchaus eine Grundform des Jagens von Tieren, die es in vielen Erdteilen gibt. Natürlich auch in Afrika, aber eben auch in Europa. Aber das ist eben schon eine ganze Weile her. Die selber nennen sich Raramuri und das ist sowas übersetzt wie ungefähr jene, die schnell laufen. Ja, also die können schon ein bisschen schneller laufen. Und zwar hatte das auch damit zu tun, dass die, um ihre Anbaustrecken und Siedlungsgebiete zu erreichen, immer wieder die Orte gewechselt haben. Und das hat dann teilweise zu sehr, sehr langen Läufen geführt. Ja, nicht untypisch waren Größenordnungen von 300 Kilometern an zwei Tagen.
Was?
Ja, also da kommst du mir mit 200 Kilometern die Woche.
Ich komme mir richtig schlecht vor.
Da lachen die sich kaputt drüber. Ja.
150 Kilometer.
Und dann haben die auch noch eine sehr spannende Spielform, jetzt mal abgesehen vom Jagen, eine tatsächliche Wettkampfform in Form einer Staffel. Und zwar wird das so grob übersetzt als Fußwerfen, ja, Rara Jupari. Das geht entweder über mehrere Stunden, aber teilweise auch über mehrere Tage. Und zwar mit Reisigballen praktisch, ja, die mit dem Fuß weiter befördert werden, aber über große Distanzen. Ja.
Mhm.
Und dieser Ball ist dann halt praktisch auch der Staffelstab für den Nächsten, der dann übernehmen darf. Das Spannende und Tarahumara sind in der Hinsicht sowohl in der Laufgemeinde, aber auch in der Wissenschaft schon relativ intensiv betrachtet worden, ist ihre Fußbekleidung. Ja, weil sich natürlich jeder fragt, so lange laufen, ja, welchen Schuh tragen sie denn?
Ich gehe davon aus, das machen die halt natürlich barfuß, weil sonst wäre es ja langweilig.
Nein, tatsächlich machen die das nicht barfuß, sondern die haben eine Art von Sandale an, ja, Huaraches heißen die. Die nicht unähnlich sind. Ich weiß nicht, wer in Köln oder in der Nähe aufgewachsen ist, war schon mal im römisch-germanischen Museum und der hat dann da auch schon die römische Soldatensandale schon mal gesehen. Ja, das ist nicht ganz weit weg davon. Also das ist im Prinzip eine Ledersohle, die so ähnlich wie bei Badelatschen oder Espadrilles oder was auch immer mit so Riemchen gehalten wird.
Ja.
Die Riemchen werden aber auch hinten über die Hacke gezogen.
Ja, ja,
also
ja.
Dass sie nicht hinten schlappeln, sondern auch über die Hacke gezogen. Ja. Das ist vom Laufen her natürlich relativ nah am Barfußlaufen,
ja.
Also von der Belastung für den Fuß, weil du hast im Prinzip ja nur eine Abdeckung deiner Fußsohle.
Ja. Kein wirkliches Fußbett.
Erde,
so.
Steine, was auch immer. Ja. Also von daher ist das sehr, sehr spannend und das wurde von einem Wissenschaftler untersucht, der heißt Chris McDougall. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Born to Run, da befasst er sich mit den Tarahumara.
Berühmtes Buch übrigens.
Und ihrer Art zu laufen, bitte.
Ein berühmtes Buch, Born to Run.
Ja, ist ein sehr berühmtes Buch, ja. Also zumindest in der amerikanischen Literatur ist es ein sehr berühmtes Buch. Ja, und da werden einige sehr, sehr spannende Ansätze vermittelt, nämlich, dass die sehr starke Füße haben, dass die in ihrem Laufstil wenig auf der Hacke aufsetzen, sondern eher im Voll- oder Mittelfußbereich. ja, und insgesamt nicht so weit nach vorne ausgreifen, ja, weil je weiter ich nach vorne ausgreife, umso eher lande ich ja auf der Ferse wieder,
ja,
ja, sondern eher eine kleinere Bewegungsamplitude haben, ja. Aber er zieht da eben auch draus einen Schluss, weil das natürlich dann gerne benutzt wurde, um sowas wie Natural Running, Free Running, ja, diese ganzen Geschichten, die es ja dann auch im Laufschuhbereich gab, oder sogar Barfuß Running für Menschen, die mit Schuhen groß geworden sind, zu propagieren. Ja, da sagt er ganz, ganz klar, Achtung, this is hardly justification for someone to switch to minimal shoes and step heel striking. Ja, also nicht so tun, als würde man jetzt als, wie soll ich sagen, degenerierter Mitteleuropäer plötzlich so laufen können wie ein indigenes Volk, die das über Generationen so gemacht haben.
Ja,
also
ja.
Wir haben eine andere Festigkeit, Steifigkeit und auch eine andere muskuläre Vorbildung in den Füßen.
Klar.
Das Thema haben wir ja in Richtung afrikanischer Läufer auch schon mal gestreift, weil du hast es selber erlebt in Kenia. Viele der Kinder haben keine Schuhe oder haben keine Schuhe an. Ja?
Und absolut.
Das ist natürlich eine ganz andere Sozialisierung, was die Füße angeht.
Klar. Das lässt sich auch nicht einfach auf, also ja, das lässt sich jetzt nicht über Nacht irgendwie aufholen. Da muss man ja sehen, dass das.
Man könnte jetzt sagen, dann hättest du jetzt das Problem mit deiner Ferse nicht, aber ganz so einfach ist es nicht. Ne?
Womöglich, ja. Also, das ist natürlich was, also wenn du in Kenia, natürlich rennen da die Kids jetzt mit uns nicht einen 30 Kilometer Dauerlauf mit, aber egal, wo du da langkommst, sobald du an irgendwie ein paar Hütten vorbei, das kann man teilweise nicht mal Dorf nennen, vorbeirennst und da dann vielleicht auch irgendwo Kinder draußen sind, also ich sag mal, in 90% der Fällen rennen die mit dir ein Stückchen mit, solange sie halt dann einigermaßen mitkommen, 100, 200 Meter. Und ja, also entweder keine Schuhe an, teilweise haben die Flipflops an. Also ich meine, in Flipflops rennen ist ja jetzt auch nicht geil, sagen wir mal. Das ist eher hinderlich, möchte ich sagen. Und dann auf diesem Untergrund auch, ne, das darf man ja auch nicht vergessen, total unebener, ja, steiniger Boden. Und also das, aber das ist bei denen halt mühelos, ne? Da bist du, also so, wir sind da selbst mit normalem Laufschuh gut beschäftigt, sich auf den Boden zu konzentrieren und die gucken dich noch nebenher an und winken dir zu und wollen dich abklatschen und merkst du natürlich, dass die das halt von klein auf logischerweise gewohnt sind und deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass auch logischerweise dann kenianische Athleten, wenn die mal älter sind, eine ganz andere ja, Vorprägung haben an Muskulatur und auch letztlich auch so propriozeptiven Fähigkeiten, also wie man so Muskulatur ansteuert im Fuß und so weiter, auch die, bei denen sieht das ja federnd leicht aus, wie die da über diese schwierigen Straßenverhältnisse rennen und ja, das kann man nicht irgendwie in aller Kürze aufholen und deswegen muss man auch sagen, ich weiß nicht, hatten wir im Podcast, glaube auch mal, doch hatten wir mit Dr. Ursula Manunzio, hatten wir doch drüber gesprochen, meine ich, über das Thema Minimal Running, was ja doch auch vor einigen Jahren mal ein Trend war, primär mal durch Nike, natürlich forciert damals mit den Nike Freeze, ist also, sage ich jetzt mal, barfuß ist ja generell gesund, so gehen im Sommer und zu Hause und überhaupt, aber jetzt direkt sozusagen, wenn du halt irgendwie 40, 50 Jahre normales mitteleuropäisches Leben geführt hast, ab morgen wird nur noch barfuß gerannt oder halt in einem vergleichbaren Schuh, ist, glaube ich, jetzt nicht so ratsam.
Also tatsächlich kenne ich einen Cutter, der immer barfuß unterwegs ist.
Mhm.
Aber
schon lange, oder? Wahrscheinlich dann?
Ich kenne auch einen Physio, der hat fast immer Socken an. Also,
ah, okay.
Ja, ist schon lange. Schon lange.
Ja, dann sind die natürlich
der läuft auch draußen nur barfuß rum.
Ah, krass.
Ja, aber das ist ein langer CRW-Prozess. Und ich glaube auch, gerade dann, wenn man Probleme hat mit den Füßen, sollte man damit nicht anfangen,
nein,
weil dann wird es echt, echt schwierig. Ne? Ja, bewegen wir uns noch ein bisschen weiter. Die Tarahumara, jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist ja klar, eine traditionelle Fortbewegungsform und so weiter geht dann irgendwann verloren oder was hat das mit wettbewerbsmäßigem Laufen zu tun? Ist dann doch spannend, dass es immer mal wieder so ein Crossover dann gibt. Ja, du kennst ja sicher Maria Lorena Ramirez.
Na klar, das war ja, die klar. Eine da, oder? Ja, also damals.
Ramirez, ne,
die,
das heißen sie doch alle.
Ja, genau. Also, leider kein Hintergrund.
Diese junge Dame hat 2017 für Aufsehen gesorgt und zwar stammt sie aus dem Völkchen der Tarahumara, als sie einen 50-Kilometer-Lauf gewonnen hat.
Mhm.
Ja, also Ultradistanz ist logischerweise dann die Qualität, weil das ist jetzt kein Trainingsregime, das die da halt führen, sondern das ist halt etwas, was sie in ihrem Alltag integriert haben. Also die hat einen 50-Kilometer-Lauf gewonnen gegen, ich glaube, sowas um die 350, 400 andere Teilnehmerinnen. Ja, und da waren welche dabei, die wirklich trainiert waren. Keine Chance. Ja, 7 Stunden, 3 Minuten. Ja, also auch irgendwas mit Trail. Das war jetzt nicht irgendwie auf der Bahn oder Straße oder sowas.
Ja, und habe ich anhand der Zeit fast vermutet.
Ja, genau. Und das Spannende war dann das Siegerfoto, ja. Weil sie steht halt rechts und sie steht halt oben und rechts und links von ihr stehen halt Läuferinnen mit Sportklamotten und Schuhen natürlich, ja.
Jetzt sag bitte nicht, dass die da halt in Jeans da stand oder irgendwie sowas.
Nein, nicht in Jeans, sondern mit einem Rock.
Okay.
Sie hatte ein T-Shirt an, einen normalen, mittellangen, gemusterten Rock.
Okay.
Und halt die Huaraches, also diese Sandalen.
Die ist da wirklich mit 2017?
Ja.
Okay.
Ja. Und hat den Lauf gewonnen.
Das ist abgefahren.
Ja. 6.000 Pesos gewonnen. Etwa 300 Euro.
Ja, crazy, aber ne? Also Respekt, ja? Vor allem gerade vor dem Hintergrund, dass das deshalb, ja offensichtlich deshalb, nicht flach war.
Weil dieses Buch Born to Run durchaus ja, populär war, das ist ein paar Jahre früher entschieden. Ich meine sowas um die 2014.
Könnte sein.
Deutsche, hat dieses Siegerfoto dann nochmal Aufsehen erregt, ja, weil Maria Lorena Ramirez da mit einem Rock stand, ja, und es war jetzt nicht schon umgezogen und mit dem Rock da gestanden, sondern sie kam direkt von der Ziellinie. Ja, also ganz cool.
Abgefahren, ja. Aber jetzt musst du mich noch aufklären, Arturo Barrios, wer war das denn jetzt?
Noch eine Kleinigkeit, weil 50 Kilometer war ja der Distanz, das fiel mir jetzt nochmal auf, weil Anfang der Woche hat Desiree Linden, ja, eine der erfolgreichsten Marathonläuferinnen der letzten Jahre, die nicht geschafft hat, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren, ja, Wink mit dem Zaunfall, ja. Hat jetzt angekündigt, dass sie den Weltrekord über 50 Kilometer angreift, weil sie sagt, 50 Kilometer ist das neue Marathon. Das war mir auch schon aufgefallen. Muss ich auch dringend mal machen.
Kann man so sehen, ja. Das habe ich auch auf Twitter gesehen.
Ja, genau. Ne? Und dann sagt man ja gleich mal, Sekunde mal, weiß ich noch, ob der Weltrekord über 50 Kilometer, bist du schon mal so weit gelaufen überhaupt?
Nein.
Was war das Weiteste, was du bis jetzt gelaufen bist?
Im Training mal 45, aber ja, also wir wollten mal so einen Überdistanzlauf machen. Das waren 45. Also klar, 50 schafft man dann auch, aber jetzt bin ich gespannt. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wo liegt denn der 50 Kilometer Weltrekord der Frauen? Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht so langsam sein. Also klar, die ist natürlich eine sehr gute Marathonläuferin, aber...
Ja, ich habe es auch nachgeschlagen, weil das hatte ich gerade nicht im Kopf, war mir gerade entfallen.
Ja, das ist nicht so ganz die gängigen Zeiten da.
Genau. Also die Britin Dixon, Alison Dixon hält den, 3 Stunden, 7 Minuten 20. Das ist jetzt so langsam nicht.
Nee, das ist schon ordentlich, ja.
Ja, also das ist 2,35 Marathon, würde ich mal tippen.
Ist natürlich also, Desiree Linden durchaus zuzutrauen mit ihren, logischerweise ihrer, jetzt sagen wir mal eben, Unterdistanzvermögen im Marathon. Das klingt sehr komisch, wenn man sowas sagt, aber also die hat ja eine Bestzeit von Andi, hat die nicht 2,22 oder sowas mit dem Dreh?
Ja, ich meine auch.
Also damit kann man das ihr sicherlich zutrauen, aber hängt natürlich ein bisschen von der Strecke ab, aber das wird auf jeden Fall spannend. Für die Leute, die Desiree Linden nicht kennen, nur weil sie die bevorstehenden Olympischen Spiele jetzt sozusagen verpasst hat, heißt natürlich nicht, dass sie nicht schon bei Olympischen Spielen war. Ich glaube sogar schon zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, also Rio ganz sicher. Ich meine sogar London auch, 2012. Und wir hatten in der letzten Folge über Yuki Kawauchi gesprochen, der schon mal den Boston-Marathon gewonnen hat. Auch Desiree Linden hat schon den Boston-Marathon gewonnen. Ich glaube sogar im gleichen Jahr. Das war auch bei diesem Sturm-Winterrennen 2017, glaube ich.
Meine auch, ja. Ja. So, dann kommen wir noch zu den herausstechenden Protagonisten des mexikanischen Laufens, ja, wo wir gerade schon bei den Frauen sind. Maday Perez hält den mexikanischen Rekord im Marathonlauf. Zeit?
Ah, ich habe gedacht, ich komme um die Frage rum. Ich tippe mal ins Blaue. Ich sag jetzt einfach mal, hoffentlich tue ich den Mexikanern jetzt nicht Unrecht oder den Mexikanerinnen. 2 Stunden 24?
Ja, bist du nicht so weit davon entfernt. 2:22:59.
Ah, ich wollte es noch sagen, 2:22. Also, das ist schon richtig, das ist schon richtig gut.
Warum hättest du sie kennen müssen?
Weil sie war auch in Rio.
Nein, zweimal in Hamburg gelaufen.
Ah, okay. In einem Jahr, wo ich auch da war oder viel früher? Ja,
das habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich glaube nicht.
Ich war 18, 18 war ich da damals.
Nee, ich meine, sie wäre 16 und 14 da gewesen, aber ich bin nicht ganz sicher.
Okay, cool. Okay.
Ja, aber zweimal Hamburg gelaufen, also ne, da schon auf jeden Fall der Anknüpfungspunkt.
Ja.
So, weil wir bei den Barriossen waren, ne? Arturo Barrios, Lauflegende aus Mexiko.
Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil der ist ja so viel bekannter als Juan Luis Barrios. Das bin ich sehr gespannt. Jetzt kommt bestimmt sowas wie Olympiasieger in irgendwas, Marathon vielleicht oder so.
10.000? Ich habe es schon mal erzählt in einer der ersten Folgen unserer kleinen Veranstaltung, das ist ein Podcast, ja.
Ja.
Mein erster Weltrekord.
Ja.
Über 10. Den ich im Stadion erleben durfte, und zwar 1989 in Berlin.
Ja.
10.000 Meter Weltrekord gelaufen. Ja, Arturo Barrios, damals 27:08:23.
Oh, krass. Okay, krass.
Ja, das ist übrigens schnell.
Ja, vor allem zur damaligen Zeit ist es ja dann doch nochmal was anderes wie dann 30 Jahre später, das darf man auch nicht vergessen. Ja,
ja. Wer hat seinen Rekord gebrochen?
98.
Richtig, Haile Gebrselassie.
Ah, wow, okay.
Aber sehr viel später.
Das war ja dann erst in Hengelo wahrscheinlich irgendwie gefühlt 5 Jahre später oder so.
16.
War das 89 hast du gesagt?
Ja.
Boah, krass, 2005, okay, krass.
Ja. Überleg mal, wie lange der den Weltrekord gehalten hat.
Das
ist crazy. Ja, in Berlin aufgestellt beim ISTAF.
ISTAF, ja, wow.
Ja, der hielt übrigens auch den Stundenweltrekord, den hat er 1991 aufgestellt.
Hat er den von Hermanns abgenommen?
Bist du nicht so weit von entfernt.
Da war noch jemand dazwischen.
21.101 Meter.
Hat er geschafft?
Mhm.
Das ist, krass, okay, das ist ja, wow, das ist genau 60 Minuten, ja genau, 60, Quatsch, das ist natürlich in einer Stunde, das sind 60 Minuten, aber das ist natürlich ein Halbmarathon.
War er der Erste, der on the way zu diesem Stundenweltrekord die Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen
ist. Das wollte ich gerade fragen, war denn zu der damaligen Zeit, ist man noch nicht Halbmarathon gelaufen wahrscheinlich als reguläre Strecke, das war noch dieses 25
Kilometer. Doch, der ist halt nachher auch bei den, wahrscheinlich waren das so die Ersten mit, ne, die Ersten.
Weil davor war doch auf 25 Kilometer, so 70er, 80er Jahre noch, ja. Ach krass.
Das waren aber eigene Meisterschaften, ne? Die waren jetzt nicht im Olympischen oder im Wettkampfprogramm gebracht. Ne?
Ja.
Der hält heute noch 6 mexikanische Rekorde. Ja, angefangen von 5000 Meter.
Wahnsinn.
Ja. Marathon-Bestzeit 2:08:28. Arturo Barrios. Ja, ist jetzt Trainer in Boulder, hat inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.
Okay.
Ist Trainer in Boulder bei der US Army's World Class Athletes Program.
Das ist für die Leute, die das nicht kennen. Ich kannte das bis vor, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren, war mir das auch nicht unbedingt ein Begriff. Also das, was man hierzulande eben als Sportfördergruppe bei der Bundeswehr sieht, ist, glaube ich, dort sowas Ähnliches quasi. Und erstaunlicherweise, das wird dir aber natürlich schon längst nicht entgangen sein, haben jetzt auch bei den letzten paar Weltmeisterschaften einige dieser Athleten die USA da vertreten, die nämlich nicht selten kenianischer Abstammung sind, die in diesem Programm trainieren und teilnehmen. Jetzt fällt mir gerade der eine Name nicht ein. Ach Gott, wie heißt er denn jetzt? Der war wirklich, ich glaube, war der in Doha oder war das sogar 2 Jahre zuvor? Relativ gut dabei, über 10.000 auch. Also die haben da einige wirklich, da gibt es sogar oder gab es, ich weiß nicht, ob es bei Flowtrack noch online ist, auch mal so ein cooles Workout-Wednesday-Video, wo die halt besucht haben und also sehr beeindruckende Trainingsgruppe auf jeden Fall.
Ja, jedenfalls bei seiner Frau, die heißt Dagny, musste ich ein bisschen an deine Frau denken, weil die eine Kolumne schreibt für die amerikanische Runners World.
Okay.
Also nicht unähnlich deine Frau und eine Marathon-Bestzeit von 2:54 hat.
Ach, was? Okay, das ist ja crazy.
Also jetzt musst du noch die 208 machen, dann
ich wollte gerade sagen, ich hinke halt
hinterher. Dann kannst du nach Warendorf zur Sportfördergruppe gehen. zum Training.
Ja,
Und dann gab es natürlich noch einen anderen sehr berühmten Marathonläufer. Also es war vor allen Dingen als Marathonläufer eine Koryphäre und das war German Silva.
Mhm.
Ja, der hat in New York gewonnen, und zwar 94 und 95. War Dritter in London, ist in Boston seine Bestzeit gelaufen, 208,56. Aber ich meine, wenn du zweimal in New York gewinnst, dann bist du natürlich jemand im nordamerikanischen Laufsport sowieso.
Den braucht man nicht mehr die Zeit vorstellen dann.
Ja, wobei das Spannende daran war, dass er aufgrund seines ersten Sieges Wrong Way Silver genannt wurde, weil er beim Einbiegen in den Central Park falsch abgebogen ist.
Oh no. Okay.
Ja, und er musste dann ein bisschen beschleunigen auf den letzten Metern, um seinen Landsmann Paredes noch einzuholen. Der ist die letzte Meile in 5:15 gelaufen. Ja, das ist relativ schnell.
Das ist schnell, ja.
Ja, das ist gut unter 3 Minuten Tempo, aber da geht es bergauf. Ne?
Ich wollte gerade sagen, im Central Park ist halt, das ist halt auch nicht flach.
Ja. Und das hat ihn natürlich berühmt gemacht, diese beiden Marathonerfolge. Der ist immer noch Botschafter des Texel-Halbmarathons. Also dieser Halbmarathon, der auf Texel, falls ihr das nicht kennt, ist natürlich von uns aus hier fast ein Tagestrip, eine kleine Insel vor Holland, wo man sehr schön auch laufen kann. Und da gibt es eben einen Halbmarathon. Da ist der Botschafter immer noch.
Wie kommt das? Ist der da mal gelaufen?
Der ist da mal gelaufen, ja. Der ist einige Male in Niederlanden gelaufen. Und der trainiert übrigens Maday Perez, die Rekordhalterin im Marathon. Der hat mehrere Unternehmungen, 3 oder 4 Coaching Unternehmen, die sehr erfolgreich Langstreckenläufer trainieren. Und weil er ja weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, kann und muss, ist er natürlich inzwischen Triathlet.
Ja, der gute Kermann. Ja. Hat er gedacht, er braucht nochmal neue Herausforderungen.
Ja, braucht nochmal eine neue Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass er auch nicht schwimmen kann. Ja, weil er hat seine Bestzeit hat er aufgestellt beim Ironman in Cozumel. Cozumel ist eine Küstenstadt in Mexiko, mhm. Ein für Ironman-Verhältnisse, das kennt man, ja, also da fährt man mal nach Cozumel. Da ist es zwar auch warm, aber dadurch, dass das halt am Meer ist, nicht so super, super heiß. Winteranfällig, relativ flach, also für ganz gute Zeiten. Und da hat er eine Zeit erreicht von 10 Stunden 40. Das ist jetzt nicht so super, wenn du mal 208 Marathon gelaufen bist. Sagt mir, dass er entweder ein Problem mit dem Rad hatte oder nicht schwimmen kann.
Oder beides. Oder beides und ist den Marathon trotzdem noch in 2 Stunden 20 am Ende.
Also jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass 10 Stunden 40 Pillepalle sind, aber wenn du ein Weltklasse-Ausdauerathlet warst, ist das jetzt nicht etwas, wo man sagt, okay,
ja.
An der Stelle, seine Bestzeit im Halb Ironman ist eine Minute langsamer als meine, aber er hat es in Buffalo aufgestellt und wenn ich mich richtig erinnere, sind da ganz schön viele Berge und ich habe es in Bocholt aufgestellt und
da sind keine Beides mit Berge. B.
Ja, genau. Also, ne? Ja, so viel zum mexikanischen Laufen. Ne, habe ich noch was Wesentliches vergessen? Glaube nicht. Ne? Also jedenfalls ganz spannend. Ja, vielen Dank für die Anregung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob jedes Land der Erde ähnliche Dinge parat hat, aber sagen wir mal so, es lohnt sich mal, da mal gucken zu gehen.
Wird sehr viel Recherchearbeit nötig sein für uns für die nächsten Folgen.
Ja, aber also ich finde das ja sau spannend.
Ja.
Es sind ja immer wieder so Kleinigkeiten, die halt erstens zeigen, wie vielfältig so eine einfache Geschichte wie Laufen ist.
Ja.
Und die ja auch einfach, also ich finde es, ich hoffe, ihr zu Hause auch, ja, ich finde es halt sau spannend, mal über den Tellerrand zu gucken und zu sehen, was haben eigentlich andere gemacht, was machen eigentlich andere und was sind das für Männer und Frauen, die sich da diesen Geschichten stellen und was sind die Bedingungen, was machen die anders als wir? Ja, ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon versucht, dich mit kenianischem Essen irgendwie aufrechtzuerhalten, die schwören ja darauf. Ich würde es jetzt als relativ langweilig empfinden, aber hast du diese fermentierte Joghurtmilch, hast du das auch schon mal probiert?
Nein, das habe ich mir nicht gegeben.
Das
also
kommt aber
vor
sehr
allem,
schnell, das
vor allem, ja, also es gibt ja wirklich Sachen, die probiert man auf jeden Fall mal, das gehört dazu, da allem voran natürlich Ugali, also dieser Maisbrei, aber nichtsdestotrotz.
Das kann ich mir ja vorstellen, Maisbrei kann man sich ja vorstellen.
Genau, das schmeckt hauptsächlich nach dem, was du halt dazu noch isst, sage ich jetzt mal.
Wollte ich gerade sagen, da schmeißt man irgendwas rein, ja, aber die machen keinen Zucker da rein, ne?
Nee. Also das schmeckt einfach nach nicht viel, ehrlich gesagt. Einfach wie so ein Kartoffelbrei, der halt nicht nach Kartoffel schmeckt, so ungefähr. Aber da schwören die drauf. Das wird ja teilweise in den Wettkampfhotels, also bei den Marathons, auch extra für kenianische Athleten zubereitet, weil die da sehr picky sind. Also die wollen halt auf gut Deutsch genau das essen, was sie halt zu Hause essen. Das ist jetzt bei uns ein bisschen schwieriger, weil Ugali ist jetzt halt nicht der Standardrepertoire üblicherweise, was du abends mit irgendwo auswählen kannst. Deswegen wird das gerne quasi als extra angeboten. Ansonsten in Kenia selber, bei aller Experimentierfreude sozusagen, mal Dinge auszuprobieren, versucht man natürlich trotzdem auch immer ein bisschen abzuwägen, dass das, was man isst, halt auch drin bleibt, sage ich jetzt mal im Idealfall, wenn man ein Trainingslager macht. Ich habe erst letzte Woche, kurz nach unserer letzten Aufnahme von meinem dänischen Freund Thijs Nyhus, mit dem ich ja schon häufiger trainiert habe, der jetzt eigentlich in Dresden Halbmarathon laufen möchte. Wir hatten geschrieben, er ist immer noch er ist gerade in Kenia, hat natürlich auch gefragt, wie es bei mir aussieht, ob ich auch noch komme. Habe ich gesagt, nee, Kollege, ich komm, glaube nicht mehr, es sieht nicht so gut aus. Und er hat geschrieben, kam auch nur irgendwann eine Nachricht, ja, Food Poisoning, gestern gewesen, er versucht gerade mal wieder so, sich ins Leben zurückzukämpfen. Und irgendwie gestern habe ich wieder eine Nachricht gelesen, was jetzt 3-4 Tage her ist. Ich habe gesagt, oh, das hat ihn so physisch und psychisch hier rausgenommen. Irgendwie, es kommt gerade so wieder auf die Beine, aber fühlt sich noch nicht so toll.
Ja, weil es gibt ja neben den Geschichten Ugali und so weiter, ja, ist das fermentierte Ziegenmilch oder Kuhmilch oder ich weiß es nicht ganz genau mehr. Ja, ich muss nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall eine fermentierte Milch, die wohl für ungeübte Mägen erstmal schwierig ist. Wobei man ja sagen muss, fermentierte Lebensmittel sind essentiell für unsere Darmkultur. Mhm. Und 80% unseres Immunsystems wird durch die Darmkonstitution bestimmt. Das heißt, was die da machen, ja, jetzt nicht nur die Kenianer, sondern Menschen, die sich seit Jahrhunderten so ernähren, das ist schon sehr, sehr, sehr vernünftig. Ja. Wir haben das ein bisschen schleifen lassen, weil wir eben, ja, bei den Amis heißen wir immer noch Krauts, ja, weil wir nicht mehr so viel Sauerkraut zu uns nehmen, weil das auch ein fermentiertes Lebensmittel ist, ja. Fermentierte Gemüse etc. spielen in unserer Ernährung immer weniger eine Rolle. Ja. Ja, das Einzige, was in dem Bereich so vielleicht noch gängig ist, ist Naturjoghurt. Aber natürlich ohne Fruchtzubereitung und hast du nicht gesehen, sondern Naturjoghurt, möglichst ohne Zucker. Ja. Ja, aber die anderen fermentierten Lebensmittel spielen inzwischen eine untergeordnete Rolle bei uns, was nicht so toll ist für die Darmgesundheit und nicht so toll für unsere Immunsysteme. Also nochmal drüber nachdenken. Aber diese Milch, da gibt es halt eine fantastische Doku. Da ist eine Journalistin aus den USA, ich meine auch aus Boulder, da hingefahren, um zu sehen, wie Kenianer trainieren. Und hat dann da irgendwie ein paar Wochen gelebt und dann versucht sie diese fermentierte Milch und muss sich leider als schlimm übergeben und ihr ging es halt wirklich nicht gut damit. Ja.
Kam nicht also so gut an wahrscheinlich, ja.
Ja, das ist halt einfach sehr schwierig dann, wenn man das nicht gewohnt ist. Man muss sich halt an fremde Dinge herantasten, ja, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.
Nicht gleich eine ganze Flasche davon.
Ja, genau, nicht gleich die ganze Ziege essen. Erst abschälen. Ja. Ja, was haben wir noch die Woche? Wir haben ein paar fantastische Laufergebnisse gesehen, ja,
richtig.
Wo ich wirklich sagen muss, wow, that's progress. Ja, es gibt eine heftige Diskussion in Großbritannien, aber erstmal zu den Laufergebnissen.
Ja, es gibt aktuell ja grundsätzlich nicht so viel wie früher Laufergebnisse, über die man sprechen kann. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass es mal wieder was stattgefunden hat, und zwar in Berlin am vergangenen Wochenende. Quasi mehr oder weniger gleiches Setup, soweit ich das zumindest verfolgen konnte, wie auch schon im letzten Herbst und davor im Frühjahr oder Mai war das, glaube ich, quasi außerhalb von Berlin ein Pendelkurs mitten im Wald, kann man sagen, relativ flach. Da wurde ein 10-Kilometer-Rennen wieder veranstaltet. Da gab es im Vorfeld, das habe ich diese Woche hier mitbekommen, weil aus Regensburg ja auch einige Athleten da am Start waren, im Vorfeld doch noch mal einige Irrungen und Wirrungen, ob das stattfinden kann oder nicht, weil zwischenzeitlich die Genehmigung wieder entzogen wurde. Das wurde dann irgendwie dann doch wieder kurz, ich glaube am Freitag sogar erst oder Donnerstagabend wieder erteilt und lange Rede kurz.
Hat sich ein Lokalpolitiker eingeschaltet und das geklärt.
Wirklich, okay, das habe ich nicht mehr mitbekommen, wie das am Ende so kurzfristig dann wieder ausgegangen ist, aber hat auf jeden Fall dazu geführt, dass da, wie du schon sagtest, sehr, sehr, sehr gute Zeiten gelaufen wurden. Und zwar, ich würde mal sagen, also in der Breite der Spitze, muss man ja sagen. Also da sind, glaube ich, gefühlt von jedem Zweiten, das reicht wahrscheinlich gar nicht, von jeder zweite Teilnehmer ist da irgendwie eine überragende Bestzeit gelaufen. Also scheinen auf jeden Fall auch gute Bedingungen gewesen zu sein. Ich denke, allem voran die Jahresweltbestzeit von Miriam Dattke bei den Damen, die liegt bei 31,8. 41 oder habe ich so 44? 41, glaube ich.
Ja, ich meine auch 41, ja.
Das ist nicht nur eine große Verbesserung ihrer persönlichen Bestzeit, sondern ist tatsächlich auch Jahresweltbestzeit. Und Laura Hottenrott, meine ich, ist auch Bestleistung gelaufen, ja, auf Platz 3. Ja,
55 Minuten Bestleistung. Also 55 Sekunden schneller als ihre bisherige Bestzeit.
Okay, das ist auch eine Welt, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Und beide haben ja die Perspektive. Laura hat ja einen Startplatz noch für Hamburg bekommen als Nachrückerin.
Genau, Miriam läuft in
schon,
Dresden. Hat
ja schon gesagt. Und Miriam macht Debüt, glaube ich, in Dresden.
In zwei Wochen.
Bei der, es ist auch eine Pendelstrecke, ne?
Ja, da, also da
eine Halbrundstrecke.
Genau, irgendwie. Da hatte ich mit Laura neulich noch mal kurz drüber gesprochen. Also es ist offensichtlich nicht die Strecke, die letzten Herbst verwendet wurde für den 10 Kilometer und den Halbmarathonlauf. Das war ja wohl so eine Art 2,5 Kilometer Runde. Da, ich weiß nicht, warum das nicht diese Strecke wieder geworden ist, weil die hatte sich ja auch offensichtlich als sehr schnell erwiesen, aber das ist wohl eine andere Strecke, aber klar, wenn die dann natürlich diesen Aufwand betreiben, gehe ich mal davon aus, die werden dann trotzdem versuchen, eine auch dementsprechend schnelle Strecke, ja, sagen wir mal, zusammenzubauen, in Anführungszeichen. Ich weiß allerdings nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, weil da sind natürlich sicherlich auch Läuferinnen und Läufer am Start, die natürlich auch vielleicht Olympia-Ambitionen haben, ob diese Strecke abgenommen ist. Da hatten wir diese Woche, glaube ich, mal noch drüber gesprochen, ne? Ob diese Dresdner Strecke.
Das Letzte, was ich gehört habe, war, sie seien nicht abgenommen, aber ich weiß nicht, ob es da noch eine Entwicklung gab.
Okay. Und ja, weiß nicht, bei den Damen hast du noch so jemanden im Hinterkopf gehabt, wer da, also ich glaube, die Bea Schöneborn ist noch gelaufen, da weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, ob die auch Bestzeit gerannt ist oder nicht.
Meine, die wäre auch Bestzeit gelaufen.
Ja. Also, man sieht ja schon daran, allein drei Ergebnisse, die wir jetzt gerade rausgepickt haben, waren alles Bestzeiten, ja. Und bei den Männern kann man sagen, in einer noch epischeren Breite. Samuel Fitwi ist 28:00 gelaufen, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich dachte erst, der hätte damit auch insgesamt gewonnen. Ich habe erst später gesehen, dass in einem anderen Lauf, der aber in seiner, ja, wie soll ich sagen, Aufstellung irgendwie ja eigentlich langsamer war, aber der Sieger des anderen Laufes, das war ein Kenianer, der, glaube ich, letzten Herbst da auch gewonnen hat, der ist 27:50 noch gelaufen.
Ja, ich kenne das Geheimnis dahinter.
Der hat seinen Start verpasst, ja. Oder?
Der hat seinen Start verpasst, ja. Also er selber konnte wohl nichts dafür.
Ach so, okay.
Sondern es war wirklich ein Anreiseproblem.
Ach so,
er war einfach
okay.
Zu spät, ja. Und dann blieb es ihm nur noch die Alternative im D-Lauf. Ja, er ist dann tatsächlich im D-Lauf gelaufen, also nicht im B- oder C-Lauf, sondern im D-Lauf, weil das ist der einzige war, der noch da stand.
Stattgefunden.
Dann zu laufen, dann musste er halt ganz alleine laufen.
Dann ist das
halt
natürlich umso beeindruckender.
Ist natürlich nicht schlechterer.
Alleingang. Ja. Ist natürlich ja. Ein Wort. Und aber ja, also Samuel Fitwi auf jeden Fall 28:00. Dass der sehr gut in Form ist, das wussten wir ja schon dadurch. Also man hat ja gesehen, dass er auch im Frühjahr länger in Kenia trainiert hat in der Höhe. Das sah, was man da so mitbekommen hat, auch schon sehr vielversprechend aus. Aber der ist ja auch in Monaco vor 2 Wochen ungefähr, 2-3 Wochen vielleicht, war dieses 5-Kilometer-Rennen auf der Straße und ist da ja schon deutschen Rekord auf der Straße gelaufen. Und ich glaube 33, rum 31, das ist
ja,
auf jeden Fall passend.
Das ist ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung tatsächlich.
Total.
Ja, also, ja.
Also das ist ja per se schon eine sehr gute Zeit, auch auf der Bahn, aber ich finde auf der Straße ist das schon richtig, richtig stark, muss man einfach so hinhauen. Und der, ja, da passt natürlich eine 28:00 relativ gut dazu. Wenn man diese alte Faustformel nimmt, 2x5 Kilometer Zeit plus 1 Minute, ist das ja sehr on point, würde ich mal sagen. Und auch Simon Boch hat sich nochmal verbessert, der war nämlich fast Fotofinish, nicht ganz, aber 28:01. Das sind ja auch nochmal, glaube ich, ungefähr 10 Sekunden Verbesserung zu dem Ergebnis aus Dresden im letzten Jahr, was ja vor der Halbmarathon-WM gelaufen ist. Und ja, dann kann man eigentlich durchgehen, da könnten wir jetzt viele Namen nennen, auch was danach kam. Also so eine Dichte von deutschen Läufern, es gab auch natürlich ausländische Starter, auch da holländischer Rekord und so weiter und so fort, aber auch trotzdem, also die Vielzahl an sehr, sehr, sehr guten deutschen Männerergebnissen habe ich in der Form selten erlebt, muss ich sagen. Also in den letzten Jahren auf keinen Fall, und das ist ja ein sehr, sehr gutes Zeichen auch jetzt vielleicht auch mit Ausblick nicht nur auf die anstehenden Straßenwettkämpfe, Marathonläufe, sondern auch waren da ja eine Menge Leute dabei, die eigentlich ihren Fokus noch auf der Bahn haben. Da bin ich sehr gespannt, ob man auf der Bahn auch die Zeiten dann umsetzen kann oder vielleicht sogar ausbauen kann.
Ja, siehst du mal, was ihr bewegt habt, ne? Also euer Auftreten da in Valencia hat schon die Leute nochmal angespornt, ja. Also Amanal mit deutschem Rekord, ja. Richard, du, ja, alle Bestzeiten gelaufen. Da wissen halt viele, okay, jetzt rappelt es, ja. Und wir haben es ja schon gesagt, diese Fokussierung scheint vielen gut zu tun. Ja? Also, dass da auf breiter Front wieder das Mindset, ne, auf Wachstum gestellt wurde, ja, um das nochmal aufzunehmen. Ja, also das auf jeden Fall ist was in Bewegung geraten, gar keine Frage. Ja.
Absolut. Also die nächsten Wettkämpfe, sage ich jetzt mal aus deutscher Sicht, sind sicherlich dann dieses Rennen in Dresden in 2 Wochen. Dann natürlich nochmal 2 Wochen später der 11.4. Mit diesem Elite-Marathon in Hamburg. Das wären sicherlich zwei, ich sage jetzt mal, Schlüsselwettkämpfe hier im Frühjahr sein, wo man auf jeden Fall mal drauf schauen kann. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich denke aber trotzdem auch, ich bin jetzt aktuell in der Bahnsaisonsplanung nicht so drin, was überhaupt wie wo stattfindet. Aber nachdem man ja in den USA zumindest derzeit schon sieht, dass es da schon, also nicht so wie früher, aber halt kleinere Formate gibt, wo jetzt auch sehr schnell gerannt wird, gehe ich davon aus, dass sich sowas in Europa wahrscheinlich jetzt auch schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison ergeben wird. Also früher Zeitpunkt würde bedeuten, ich sag mal so schon direkt Ende April, Anfang Mai, glaube ich mal, dass wir dann hier eine Bahnsaison starten werden, weil es wird kein Überangebot sein, aber ich denke, dass es ähnliche Lösungen wie jetzt auf der Straße vielleicht auch geben wird und es gibt ja natürlich noch eine Menge Athleten, die dementsprechend auch ihre Qualifikationsleistungen ja noch überhaupt erst erbringen müssen. Das ist ja anders als im Marathon, gibt es ja da nicht so viel Vorlauf. Also es gibt zwar dieses Thema Weltrangliste immer noch irgendwie, zumindest glaube ich im Stadion, in der Stadionleichtathletik ist das glaube ich noch nicht komplett obsolet, aber ich glaube trotzdem, dass man über den direkten Qualifikationsprozess eigentlich nur sicher sein kann.
Ja, und wenn man viel laufen will, dann muss man raus und im Zweifel in der Stadt laufen. Ja, in London gibt's, also in Großbritannien, gibt es noch wieder eine fette Diskussion, weil die auf der einen Seite natürlich eine sehr intensive Laufszene haben. Klar, London Marathon, 40.000 Teilnehmer. Plus aber auch ja mit der britischen Corona-Variante zu kämpfen haben, die sehr viel geringere Kontaktzeit zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten nur duldet. Mhm. Die Kontaktzeit, die kritisch ist, ist von den Kanadiern darunter gesetzt worden auf, richtig, 1 Sekunde. Ja, also das ist natürlich Wahnsinn, nur mal eine Idee, also wie viel ansteckender das offensichtlich sein kann. Und vor dem Hintergrund hat es eine Diskussion und ein paar sehr abfällige Bemerkungen eines Morgenmagazin-Moderators in der BBC gegeben, also im Fernsehen. Und daraus ist eine Riesendiskussion, ein Shitstorm sondergleichen entstanden, weil der sich gegen Jogger gewandt hat und gesagt hat, das sei eine Unverschämtheit, dass die tief schnaufend über Stadtwege, Parkanlagen, Ufer, sämtliche Wege, die nun mal zum Spazierengehen und zum Laufen benutzt werden, ohne Masken unterwegs sind. Ja, und tatsächlich ist es ja so, dass man beim tiefen Ein- und Ausatmen sehr viel mehr Aerosole ausstößt und sehr viel mehr natürlich auch aufnimmt. Hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal erlebt, wenn man halt irgendwie läuft und irgendjemand ist auch nur in der Nähe und raucht eine Zigarette. Ja, wie stark man das mitkriegt, das ist ja logischerweise ausgeatmeter Dampf. Ja, und da sind auch klar Aerosole dabei. Oder wenn man an jemanden vorbeigeht oder läuft, der sehr stark parfümiert ist. Ja, da hat man auch mal so eine Idee davon. Ja, jedenfalls ist da jetzt eine heftige Diskussion entbrannt darüber, ob die Jogger in belebten Gegenden, sagen wir mal die Gegend von London, wo es nicht belebt ist, weiterhin ohne Maske laufen dürfen, laufen sollen oder nicht. Ja, also da wird halt über Laufen mit Maske diskutiert. Ja. By the way, unter kona-old-boys.de, es gibt noch Masken. Ja, also falls ihr sagt, okay, mit der britischen Variante, ist in Deutschland gerade auch kritische Geschichte, lieber mit Maske laufen. Ja, mit unseren könnt ihr wunderbar laufen, das ist kein Problem. Ja. Also, ein bisschen kommt noch auf uns zu. Ne? Impftermin habe ich noch keinen, du wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Ich habe mich mal gelesen, registrieren lassen.
Der neue IOC-Präsident, ja, hat schon gleich zugeschlagen. Der neue IOC-Präsident ist auch der alte IOC-Präsident.
Das war absolut überraschend, muss man sagen. Also, dass Thomas Bach nochmal seine Amtszeit verlängert, dass damit hätte ja wirklich keiner rechnen können. Und dann auch noch, also skandalös, mit so viel Gegenwind bei der Abstimmung, dass das wird ihm wahrscheinlich schon seine Wiederwahl verhagelt haben. Ne? Eine Gegenstimme ist natürlich schon quasi kurz vor Aufstand im IOC.
Nein, wir schon, deine Zukunft liegt im IOC.
Ich wollte gerade sagen,
du hast das so eingeimpft.
Funktionärskarriere, die liegt mir bestimmt. Also immer alles abnicken und Blut, Kritik zurückhalten, Blut, das liegt mir, das ist auf jeden Fall mein Metier. Nein, also sagen wir mal so, ich habe das Thema tatsächlich aus Interesse ein bisschen intensiver verfolgt, überwiegend über Twitter. Da gibt es ja doch den ein oder anderen journalistischen Kollegen, der das auch mehr oder weniger sarkastisch auch begleitet hat. Es gibt aber auch tatsächlich ein paar Artikel dazu, auch in der Süddeutschen Zeitung, die natürlich jetzt auch nicht mit Kritik gespart haben, was ja aber auch, sagen wir mal, in vielerlei Hinsicht durchaus auch berechtigt ist, sogar, also sowohl was Vergabepraktiken anbelangt, auch die Auswahl der Länder, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob China 2022 für die Winterspiele so ein Glücksgriff war mit gewissen Vorgängen im Land dort so. Ja, ist jetzt vielleicht aus ethisch-moralischen Gesichtspunkten schon die Frage, ob das dann da sein muss, aber ja, gibt ja auch andere Baustellen noch, die man da thematisieren könnte. Ich weiß nicht, das mit Frankie Fredericks wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass er da einen interessanten Anruf noch bekommen hat, dass er vielleicht erstmal die nächste Zeit nicht unbedingt nach Frankreich reisen sollte. Man hätte da so, also eigentlich, sie wollten ihn nur so anrufen, aber zufällig wird da auch ein Strafverfahren gerade geführt, wo es halt auch um gewisse Stimmenkäufe etc. ging. Also, ja, vielleicht auch ein Zufallsanruf gewesen.
Vorhin gibt es einen Haftbefehl. Ja. Also das ist, glaube ich, der Punkt, dass es einen Haftbefehl gibt. Ja. Wo du bei China bist, das IOC hat angekündigt, dass sie Impfstoff in China kaufen wollen für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen Spiele in Tokio und in Peking.
Oh, das habe ich noch nicht mitbekommen.
Ja,
das,
und um sagen wir mal gleich den Verdacht, ja, die kaufen dann Leuten Impfstoff weg, die ihn dringend brauchen, zu kompensieren, werden sie die doppelte Zahl an Impfdosen zur Verfügung stellen in den Ländern jeweils, die sie an Sportler verteilen wollen.
Okay.
Also
okay.
Das Thema mit Impfung bei den Olympischen Spielen ist noch nicht rum. Mhm. Wenn ich das jetzt gerade so verfolge, wie es bei uns abgeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass gesunde Sportler bis Juni bereits geimpft sind. Also das kann ich mir gerade nicht so recht vorstellen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne?
Also ich habe mich tatsächlich...
Wie sagen wir immer? Chancensucher, positiv.
Chancensucher, genau. Also ich bin ja absolut definitiv nicht Risikogruppe, was Corona anbelangt. Aber ich habe mich natürlich einfach aus, wie soll ich sagen, gewissem Pflichtbewusstsein schon mal registriert und warte natürlich darauf, dass das dann irgendwann stattfindet. Aber da, wie gesagt, gibt es ja sehr viel andere Gruppen, die da sicherlich davor geimpft werden sollten. Also bei mir gibt's gar kein Datum, ehrlich gesagt. Da kam einfach nur zurück, ja, danke, dass Sie sich angemeldet und registriert haben. Weil bei allen Risikofaktoren, da musste ich natürlich, ist ja auch ganz klar, ist ja auch gut so, dass es so ist, habe ich natürlich Nein angekreuzt. Und da gibt's gar kein Datum erstmal. Also ich denke mal so in zwei Jahren, vielleicht kriege ich eine E-Mail oder so.
Ja, also ich bin mit meiner Vorgeschichte in der Gruppe 2.
Also das ist was anderes, genau.
In der nächstfolgenden Gruppe, ja. Habe aber auch noch keinen Termin.
Ach so.
Meine Frau hat aber einen Termin, weil sie ja Lehrerin ist.
Ah ja, direkter Kontakt und so Risiko.
Ja, oder? Genau. Das war jetzt ja der nächste Step, der jetzt eingeleitet worden ist. Und zwar ein Termin in einem Monat. Also sie hat heute die Termine gekriegt, ja, in einem Monat und dann Mitte Juni, ja, weil sie jetzt diese Abstände zwischen der ersten und zweiten Impfung möglichst ausreizen wollen. Aber ist es noch nicht mal die 12 Wochenspanne, die ja bei AstraZeneca wird da verimpft, angezeigt ist. Also da wäre tatsächlich noch ein bisschen Luft drin. Aber so viel mal zu einer Perspektive. Ne?
Ja,
also
ja.
Da sind halt die meisten Sportler dann logischerweise eher noch nicht dran. Und in anderen Ländern wird es übrigens ganz anders diskutiert. Da sagen halt auch Gesellschaften ganz normal, dass Sportler, die dann ins Ausland reisen, also potenziell nach Japan, um dort Olympische Spiele zu bestreiten, geimpft werden. Ja? Also wir reden jetzt ja auch nicht von Tausenden von Leuten. Deutschland ist ja eine relativ große Nation bei Olympischen Spielen. Da reden wir von rund 400 Sportlern. Da würde ich jetzt mal sagen, die Restimpfungen pro Tag, die weggeschmissen werden in Deutschland, wird sich so in der Größenordnung bewegen. Ja? Also wenn man mal realistisch ist, wir führen da natürlich eine tief religiöse Diskussion drüber. Ich bin grundsätzlich zwar auch dafür, die Impffolge einzuhalten, aber wir könnten auch ein bisschen entspannter damit umgehen und würden wahrscheinlich schneller mehr Leute impfen, wenn wir jetzt nicht so bürokratisch vorgehen, sondern sagen so, okay, natürlich gilt die Impfreihenfolge grundsätzlich, ja, aber Wollen wir uns hier schon wieder zu Hobby-Virologen aufspielen?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Zu Impfexperten. rein private Meinung.
Ja. Das,
wann gehst du wieder laufen? Ich gehe jetzt gleich noch. Ja, ich habe schon die vierte Einheit diese Woche laufen. Meine Fresse.
Ralf, ich bin zum Läufer. Also bei den Kilometern, da machst du mir Konkurrenz wahrscheinlich. Also ich war heute Morgen ja schon. Deswegen zweimal am Tag ist aktuell in meinem Zustand noch nicht angezeigt.
Darfst du Radfahren?
Dürfte ich, aber jetzt habe ich tatsächlich die Rolle abgebaut. Ich habe es jetzt doch gedacht, ich gib's.
Was ist denn mit dir los?
Ich gib's.
Ach, du gehst ja draußen Radfahren, das ist natürlich noch besser. Ja,
ich wollte gerade sagen, ich habe mir jetzt erstmal einen neuen Mantel gekauft, weil ich festgestellt habe, als Nicht-Profi mit einem normalen Mantel, da ist nicht mehr viel übrig von meinem Mantel.
Nee, es gibt tatsächlich Spezialmäntel, die man auf die Rollen drauf macht.
Genau, das hatte ich natürlich
nicht. Ich habe das meist auch nicht gemacht, dann muss man mal einmal einen neuen Mantel
kaufen. Ja, genau. Aber den haben wir jetzt schon montiert, da habe ich auch mal wieder was gelernt, auch immer mal wieder was Neues lernen, ne? Habe ich in meinem Leben jetzt auch noch nicht irgendwie großen Mantel tauschen müssen und einen Schlauch, aber das war auch eine kleine Challenge, muss ich sagen. Also, muss sagen, so die letzten Dinger mit so einem Mantelheber, da musst du schon ordentlich reindrücken, dass das irgendwie noch alles klappt, aber ich glaube, es funktioniert. Und ansonsten, was mache ich heute natürlich noch? Ja klar, ich gehe natürlich nochmal zum Arzt, weil was mache ich auch sonst? Es wird mir langweilig.
Hast du sonst nichts zu tun.
Ja, können wir noch ein bisschen auf die MRT-Bilder gucken. Keine Ahnung, was uns sonst noch einfällt, was wir noch machen könnten, aber sonst steht heute bei mir nicht mehr so viel an, außer natürlich später der Upload der Folge. Ansonsten hoffe ich, dass du jetzt mal, ja, hier 16 Uhr,
ja, ich muss euch noch schönes Wetter hast. Bis der Sturm ein bisschen durchgezogen ist, weil es ist schon sehr, sehr, sehr windig, soll heute Abend ein bisschen weniger werden. Das heißt, es wird eher ein Lauf in den Sonnenuntergang
hinein. Aber wann wird es bei euch dunkel?
Ganz sicher ohne Grubenlampe.
Ah, okay, das ist natürlich sowieso klar, hätte ich auch nicht anders erwartet. Aber wann wird es bei euch dunkel aktuell? Also so auch 6 Uhr rum oder?
So 8:45.
Was?
Nein, aber also wir sind jetzt gestern und vorgestern immer so kurz nach 6 gelaufen.
Okay.
Ohne Lampe.
Ja, aber ich habe heute auch gesehen, wirst du auch gesehen haben, das vielleicht noch als Abschluss auf Instagram, jetzt fällt mir der Name natürlich spontan nicht ein, uns hat heute ein Hörer markiert in seiner Laufstory, ich glaube, dass er geschrieben hat, der Timo war's. Der Timo hat uns heute geschrieben, dass er, ich nehme mal an, er ist mit Grubenlampe vielleicht gelaufen, jetzt will ich ihm nicht Unrecht tun.
Achso, um 0.27 Uhr, ja, das habe ich gesehen. Ja.
0 Uhr.
Und er ist irgendwo in der Innenstadt gelaufen.
0.11 Uhr also, bis 1.25 Uhr, also das ist auf jeden Fall eine der verrücktesten Laufzeiten, die ich so
das zuletzt gesehen habe. Das nennen wir dann eher präsenile Bettflucht. Ja, das ist ein anderes Phänomen. Aber wenn du in der Stadt läufst, da kannst du ja, da brauchst du ja keinen, um die Uhrzeit kannst du ja auf fast jeder Straße normal laufen.
Das ist richtig. Ja. Er hat geschrieben, er war bis 23.30 Uhr im Büro und hat noch den Kopf frei bekommen müssen. Dann ist er einfach um 0:11 laufen gegangen. Sehr, sehr geil. Finde ich cool, ja.
Ja. An der Stelle denken wir vielleicht mal über Work-Life-Balance nach. Aber gut, manche. Ne? Bei uns sagt man, jeder Jeck ist anders.
Ja, ja, das stimmt.
In dem Sinne würde ich sagen, geht rauslaufen, solange die Sonne noch scheint und solange das Wetter schön ist. Und wenn es nicht der Fall ist, geht trotzdem rauslaufen. Und
wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, für die Leute, die das noch nicht getan haben, das können wir mal wieder einen kleinen Aufruf starten. Wir hören, also ich weiß, dass die meisten von euch uns über Spotify hören, dagegen ist auch grundsätzlich gar nichts einzuwenden. Für die Leute, die uns aber auf Apple Podcasts anhören, das ist diese lilane App, ne? Ihr wisst dann schon Bescheid, da kann man auch eine Bewertung hinterlassen und einen kleinen Kommentar, wenn ihr da Zeit und Lust für habt, würden wir uns natürlich drüber freuen. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen da im, Sport-Podcast-Ranking etwas aufzuschließen. Und ansonsten empfehlt uns weiter gerne auf Instagram in den Stories, was ja viele von euch ohnehin schon tun. Oder auch gerne privat in eurem Freundes- oder Lauffreundeskreis. Aber wir haben so ein paar Benchmarks im Hinterkopf, auf die wir zusteuern. Und da würden wir freuen, wenn wir das natürlich hinkriegen. Das ist natürlich für uns auch Ansporn, weiter interessante Gäste auch wieder einzuladen. Heute hatten wir mal wieder eine reine Zweierfolge, ein bisschen Laber-Podcast, fand ich aber auch schön, hatten wir lange, lange nicht mehr. Und wir droppen jetzt noch keine Namen, aber wir haben noch ein, zwei im Hinterkopf, an denen wir gerade dran sind, dass wir das vielleicht möglich machen können. Ich glaube, das würde euch auf jeden Fall auch wieder freuen. Macht's gut. Ciao, ciao.